immanente Kontrollrechte, Vertragszweck oder die Schwierigkeiten der Weisungsbegrenzung im Franchise-Vertrag. Von Rechtsanwalt Oliver Timmermann. Ein Gespenst geht um, 1, wenn dieser Tage allerorten dem 150-jährigen Erscheinungsdatum von Das Kapital, eines Hauptwerkes von Karl Marx, gedacht wird, mag vieles Marx dazu einladen, die Thesen dieses letzten deutschen Idealisten kritisch zu hinterfragen. 2. Nicht absprechen können wird man diesem allerdings eine bestechend analytische Argumentationsweise in zum Teil brillanter Prosa. 3. Ganz anders liegt hingegen der Fall bei einem anderen Großwerk, das sich anschickt, Einfluss auf die moderne Arbeitswelt zu nehmen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vom 21. Februar 2017, 4, wurde § 611a neu ins BGB aufgenommen. Damit ist erstmal der Arbeitsvertrag als eigener Vertragstyp normiert. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll hierdurch die Transparenz verbessert, eine erhöhte Rechtssicherheit geboten und damit auch der Missbrauch in der Arbeitsüberlassung besser bekämpft werden können. 5. Im Folgenden soll die Frage nach dem Arbeitsverhältnis des Franchise-Nehmers neu, den geänderten gesetzlichen Bedingungen entsprechend, gestellt werden. Eine Erinnerung an die Eismann-Beschlüsse und den FOMFAS-Beschluss sollen hierfür den dogmatischen Boden bereiten. 6. Die sich anschließende Analyse zeigt jedoch, dass dem Franchise-Recht seitens des neuen § 611a BGB keine Gefahr droht. 7. Problematisch bleibt aus Sicht des Verfassers aber, 8. Die Intensität der Weisungsbefugnis, die der Franchise-Nehmer aufgrund dieser Vertragsstruktur unterworfen ist. Es wird gezeigt, dass die HM von einem falschen Vertragszweck zur Rechtfertigung dieser Einflussnahme ausgeht. 9. Entwicklung. Die jetzige Fassung des § 611a BGB ist die wesentlich abgespeckte Version des Referentenentwurfs vom 16. November 2015, 10. In dem ein bunter Strauß von 8 Kriterien die Abgrenzung des Arbeitsvertrages zu anderen Dienstverträgen bewältigen sollte. Dies erinnerte jedoch dann allzu stark an den Kriterienkatalog des § 7 Absatz 4 SGBIVAF 11. Die jetzige Fassung soll nur noch die gesicherte Rechtsprechung des BEG zum Arbeitnehmerbegriff wiedergeben. 12. Arbeitnehmer ist danach, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. 13. Das Weisungsrecht kann hierbei Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist so nach derjenige Mitarbeiter, der nicht im Wesentlichen frei über seine Tätigkeit und Arbeitszeit bestimmen kann. 14. Über die Art des Rechtsgeschäftes entscheidet eine Einzelfallwürdigung. Der Grad der Abhängigkeit hängt von der Eigenart der Tätigkeit ab, wobei der objektive Geschäftsinhalt den Vereinbarungen und der Durchführung des Vertrags zu entnehmen ist. Widersprechen sich diese, ist letztere maßgebend. 15. Das § 611a BGB der dogmatisch hochkomplexen Aufgabe der Formulierung eines vollständigen Arbeitnehmerbegriffs bzw. der Vertragstypusdefinition Arbeitsvertrag nicht gerecht wird, beweist schon die einseitige Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BEG. Die fein ziselierten Abstufungen, mit der die Rechtsdogmatik die mannigfaltigen Erscheinungsformen in der modernen Arbeitswelt nachzeichnet, haben ihren Niederschlag, insbesondere wenn beide Vertragspartner von einer Selbstständigkeit des Dienstverpflichteten ausgehen, auch in der BGH-Rechtsprechung gefunden. Die Trias, 16, Arbeitnehmer, Selbstständiger und Arbeitnehmerähnlicher wird durch diese einseitige Akzentsetzung von vornherein auf eine unzureichende Erkenntnisbasis gestellt. 17. Bekanntlich hatte hinsichtlich der rechtlichen Zuordnung des Standalone-Franchise-Nehmers der BGH-Beschluss vom 16. Oktober 2002, 18, einen Kontrapunkt zu den Eismann-Beschlüssen des BEG 19 und des BGH, 20, gesetzt und eine Rechtssituation geschaffen, von der im Grundsatz bis heute ausgegangen wird. 1997 hatte sich das BEG im ersten Eismann-Beschluss für den Rechtsweg zum Arbeitsgericht gegeben, § 5 Absatz 1 ArbGG entschieden, nachdem das LAG Rheinland-Pfalz den Rechtsstreit an das Landgericht verweisen wollte. 21. Das LAG folgte damit der seinerzeit vorherrschenden Auffassung. 22. wonach die Bindungen eines Franchise-Nehmers an die Systemvorgaben dessen Selbstständigkeit nicht entgegenstünden. Es fehle bereits an der persönlichen Abhängigkeit, da Weisungen, Umsetzungen einer einheitlichen Corporate Identity und die Befolgung von Kontrollrechten dieser Vertragsart immanent seien und daher nicht zu einer Abhängigkeit führen könnten. 23. Nach Auffassung des BEC kommt es jedoch nicht auf die Bezeichnung des Rechtsverhältnisses, sondern auf dessen Geschäftsinhalt an. Ob jemand Arbeitnehmer oder Selbstständiger ist, richtet sich danach, ob er weisungsgebunden ist oder seine Chancen auf dem Markt selbstständig und im Wesentlichen weisungsfrei suchen kann. Der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten war eröffnet, weil beim Kläger eine wirtschaftliche Abhängigkeit und eine einem Arbeitnehmer vergleichbare soziale Schutzbedürftigkeit, 24, vorlag. Dieser war so nach als arbeitnehmerähnlicher zu qualifizieren. Die Stellung einer Einzelperson als Standalone-Franchise-Nehmer schließt die Rolle als arbeitnehmerähnliche Person nicht aus, da nach § 5 Absatz 1 ArbGG 25 auch sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind, gelten als Arbeitnehmer gelten. Das ArbGG definiert diesen Begriff allerdings nicht, sondern setzt ihn als bekannt voraus. 26. Arbeitnehmerähnliche sind Selbstständige, die sich von Arbeitnehmern durch einen anderen Grad der persönlichen Abhängigkeit unterscheiden. 27. Sie sind wegen geringerer Weisungsgebundenheit, oft auch wegen fehlender Eingliederung in die Betriebsorganisation, in einem weit geringeren Maße persönlich abhängig als ein Arbeitnehmer. An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit tritt stattdessen das Merkmal der wirtschaftlichen Unselbstständigkeit und der Umstand, dass die Person seiner gesamten sozialen Stellung nach einem Arbeitnehmer vergleichbar schutzbedürftig ist. Hieran gemessen, war der Eismann-Franchise-Nehmer für das BEC immerhin eine arbeitnehmerähnliche Person. Der Paukenschlag bestand darin, dass das BEC mit der zuvor nahtlos anerkannten Auffassung brach, dass man bereits wegen des Vertragstypus Franchise einen Arbeitsvertrag ausschließen könne. Es hielt diese Betrachtung methodisch sogar für zirkulär. 28. Mit seinem Beschluss vom 4. November 1998, 29, der zweiten Eismann-Entscheidung, hob der BGH ein Urteil des EuG Düsseldorf vom 30. Januar 1998, 30, auf, welches den Zivilgerichtsweg als eröffnet angesehen hatte. Das Ausgangsgericht war, in Abkehr zum Eismann-Beschluss des BEC, der Meinung, dass selbst die wirtschaftliche Abhängigkeit eines Franchise-Nehmers keinen arbeitnehmerähnlichen Status begründen könne. Wirtschaftliche Benachteiligungen seien vielmehr nach den allgemeinen Regeln zu Knebelungsklauseln zu lösen, ohne dass es eines Rückgriffes auf das hybride Institut der Arbeitnehmerähnlichkeit bedürfe. Eine unselbstständige Tätigkeit eines Franchise-Nehmers und eine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Franchise-Geber können nur angenommen werden, wenn dieser derart in das Vertriebssystem eingebunden ist, dass er nicht mehr selbst am Marktgeschehen durch eigene unternehmerische Entscheidungen teilnehme. Der BGH hat diese Entscheidung aufgehoben und den Rechtsstreit an die Arbeitsgerichte verwiesen, der er hier noch eine wirtschaftliche Abhängigkeit erkannte. Nach der rechtlichen Ausgestaltung des Vertrags und den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beklagten müsse von einer wirtschaftlichen Abhängigkeit ausgegangen werden. Dafür spräche nicht zuletzt der Umstand, dass der Beklagte neben seinem Verdienst aus der Tätigkeit für Eismann über keine anderen Einkünfte verfügte, diese mithin seine alleinige Existenzgrundlage darstellte. Die Kehrtwende, die dann mit dem Beschluss vom 16. Februar 2002, 31, vollzogen wurde, lag in der Entscheidung des BGH, doch wieder dem Vertragstypus Franchise-Vertrag als solchem Relevanz zukommen zu lassen. Die rechtssystematische Betrachtung der Eismann-Beschlüsse wurde wieder von dem Kopf auf die Füße gestellt. Der BGH führte aus, 32, nicht zu beanstanden ist es, wenn insoweit das Beschwerdegericht ausführt, hierbei, 33, handele es sich um Vorgaben, die nicht als wesentliches Indiz für ein umfassendes Weisungsrecht gewertet werden könnten. Wie das Beschwerdegericht zu Recht ausgeführt hat, kommt es auf die sämtlichen Umstände des Einzelfalles an. Diese Ausführungen stehen auch nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, wie die Beschwerde meint. Das Bundesarbeitsgericht geht ebenfalls davon aus, dass die konkreten Umstände des Einzelfalles für die Beurteilung des Rechtsverhältnisses maßgeblich sind. Es ist zu Recht der Ansicht, allein mit der Begründung, es liege ein Franchisevertrag vor, könne die Annahme eines Arbeitsverhältnisses nicht ausgeschlossen werden, denen die vertragstypischen Bestimmungen einzig der Durchsetzung systemkonformen Verhaltens können diese als vertragsimmanent keine Arbeitnehmerschaft begründen. 34. Gleichwohl hielt der BGH immerhin auch an der Auffassung fest, dass eine Gesamtbetrachtung des Einzelfalles zu erfolgen habe. Der Rechtsformzwang des § 611a BGB. Die Hauptsorge der Franchise-Partner geht aktuell dahin, 35, ob mit § 611a BGB ein Rückfall in die Vorzeit des vom Fassbeschlusses möglich ist. Die Haltung des BEC, ob bei der Einordnung eines Vertragsverhältnisses neben der tatsächlichen Durchführung auch, und wenn wie weit, die ausdrücklichen Vereinbarungen der Parteien eine Rolle spielen, kann durchaus als disparat bezeichnet werden. 36. Ersteres soll nun allerdings qua Definitionem stets maßgebend sein, wenn das Rechtsverhältnis, 37, nicht als Arbeitsvertrag, sondern als freies Dienstverhältnis bezeichnet wurde, der Verpflichtete aber weisungsgebunden Tätigkeiten verrichtet. Tatsächlich musste sich der stark ideologisch gefärbte erste Referentenentwurf den Vorwurf gefallen lassen, Unterschiede zwischen einem Beschäftigungsverhältnis IS, des § 7 SGBIV und einem Arbeitsverhältnis nivellieren zu wollen. 38. Doch auch der jetzige § 611a BGB entstand mit dem vorrangigen Ziel, der Scheinselbstständigkeit zu begegnen. 39. So geht bereits wieder das Gespenst der Eingliederungstheorie. 40. Das heißt, der ausschließlich faktischen Betrachtung wie etwa IS, des § 2 Nummer 9 SGBVI, um 41, der neuen Legaldefinition ist darin beizupflichten, dass die persönliche Abhängigkeit und damit der Weisungsabhängigkeit für die Bestimmung des Vertragstypus entscheidende Bedeutung zukommt. 42, soweit § 611a Absatz 1 S. 5 und 6 BGB darüber hinaus den Vorrang der tatsächlichen Durchführung betont, wird allerdings das Problem des Rechtsformzwanges angesprochen. Im Arbeitsrecht ist anerkannt, dass eine Parteivereinbarung die vertragstypische Bewertung als Arbeitsvertrag nicht ändern kann, da den Parteien die Entscheidung über den Geltungsbereich des sozialen Arbeitsschutzes entzogen ist. 43. Zum Schutz des Sozialstaatsprinzips wird hier die Privatautonomie bewusst eingeschränkt. 44. Zu der grundsätzlich sonst auch die Vertragstypenfreiheit zu zählen ist. 45. Der ausdrückliche Wille der Parteien, eine dienstvertragliche Verpflichtung für einen Selbstständigen zu schaffen, muss zurücktreten, wenn die tatsächliche Durchführung des Vertrages erkennen lässt. 46. Dass dem Schuldner die Rolle des weisungsunterworfenen Arbeitnehmers zufällt. 47. Mag es auf den ersten Blick scheinen, dass just über diesen Formzwang fortan also in das fein austarierte Rechte- und Pflichtensystem der Franchise-Partner eingegriffen werden könnte. So kann doch auch an dieser Stelle hierzu Entwarnung gegeben werden. Dieser Befund wird aber ausdrücklich nicht, wie dies üblicherweise geschieht, unter Hinweis auf § 84 HGB getroffen. 48. Und selbst dann nicht, wenn in der Begründung zu § 611a BGB explizit auf diese Norm Bezug genommen wurde. 49. Nach dieser Norm gilt ein Handelsvertreter als selbstständig, wenn er seine Tätigkeit und Arbeitszeit im Wesentlichen frei bestimmen kann. Ein gleichzeitig bestehendes Weisungsrecht des Unternehmers soll dieser Qualifizierung nicht entgegenstehen, wenn und solange dies für die Vertragserfüllung angemessen ist und damit zum Vertragszweck gehört. 50. Auch dem Franchise als Vertragstypus, 51, sind Weisungsrechte immanent, zum Beispiel die Einhaltung der Corporate Identity. 52. Es soll deshalb aus der Weisungsbindung des Franchise-Nehmers, wie sie der Rechte- und Pflichtenkanon dieser Vertragsart mit sich bringt, nicht auf dessen Arbeitnehmerschaft geschlossen werden können. Das Sorites Problem. 53. Inwieweit der Zweck für die Vertragsbestimmung und damit, trotz aller Familienähnlichkeit, 54, auch für eine Abgrenzung zwischen Geschäftsbesorgung, Dienst- und Arbeitsvertrag nutzbar gemacht werden kann, stellt sich an dieser Stelle jedoch nicht. Der Rekurs auf den objektiven Geschäftsinhalt kommt verfrüht. Es wurde in der Literatur bereits darauf hingewiesen, 55, dass der Rechtsformzwang nur eine potestatio facto contraria unmöglich machen soll. Es soll also verhindert werden, dass die Parteien selbst widersprüchlich einen Vertrag einzig der gewünschten Rechtsfolgen wegen als selbstständigen Dienstvertrag bezeichnen, obwohl sie tatbestandlich selbst von einem Arbeitsvertrag ausgehen. Die Krux der Untersuchung, ob einem Franchise-Vertrag arbeitsrechtlicher Charakter zugesprochen werden muss, liegt aber darin, dass die Parteien auch tatbestandlich annehmen, einen unter Selbstständigen üblichen Dienst, Vertrag sui generis abzuschließen. 56. Damit kann von einer Selbstwidersprüchlichkeit gerade nicht ausgegangen werden. Die hier interessierende Frage ist nicht, ob die Parteien einen Franchise-Vertrag behaupten, wo sie einen Arbeitsvertrag meinen, sondern vielmehr, 57, ob in diesem Vertragstyp selbst, per se ein Arbeitsverhältnis stecken kann. 3. Kritik der HM. Wahl des richtigen Vertragszwecks. Ein Vergleich mit anderen Dienstverträgen zwischen Selbstständigen, 58, soll nach Auffassung der HM auch für die Einordnung des Franchise-Vertrages nutzbar sein. Zum einen soll sich der Grad der persönlichen Abhängigkeit, 59, aus dem Umfang des Direktionsrechts des Vertragspartners hinsichtlich des Ortes, der Zeit und der Art und Weise der inhaltlichen Durchführung ergeben. Eine sehr detaillierte Regelung, die den Freiraum des Schuldners stark einschränkte, spreche insoweit für ein Arbeitsverhältnis. 60. Andererseits ist dem Gesetz aber auch die Gestaltung nicht fremd, wonach ein Gewerbetreibender weitreichenden Weisungsrechten unterworfen ist, ohne dass darunter sein Status als Selbstständiger leiden müsste. Solange man sich innerhalb des vertragstypischen Weisungsrahmens hält, solange soll dies die Selbstständigkeit nicht behindern. 61. Ausdifferenzierte Weisungs- und Kontrollrechte des anderen Vertragsteils dienten dann nur der Überprüfung einer ansonsten selbstständigen Leistung. Auch wenn das Franchise-Recht, noch immer, nicht normiert ist, so könne doch aufgrund der entwickelten, fortgeschrittenen Vertragspraxis die typusprägenden Hauptleistungspflichten herausgearbeitet werden, anhand derer sodann auch der statuserhaltende Weisungsrahmen definiert werden kann. 62. Die franchisevertraglich vereinbarten Systemrichtlinien, 63, die den Kontrollrahmen abstecken. Zu ihnen zählt insbesondere auch das konsequente Umsetzen der Corporate Identity-Vorgaben. Die Übernahme dieser Argumentation durch den BGH in dem vom Fassbeschluss war für die Vertragsart des Franchise eine Rubikon-Überquerung. Dieses Strukturgebilde, dessen Rechtsnatur bis heute im Unklaren, 64, liegt, dessen synalagmatische Leistungsverknüpfung, 65, zum Teil als Paradox, 66, bezeichnet wurde, darf sich seit diesem Bekenntnis zur Selbstständigkeit des Franchise-Nehmers auf eine verankerte Verkehrssitte, 67, berufen. Wie weit dann im Einzelnen das so umschriebene Weisungsrecht reicht, ohne Bedenken an der Selbstständigkeit auszulösen, wird insbesondere bei der Beendigung wegen eines Pflichtverstoßes gegen die Systemrichtlinien deutlich. 68. Das geringste Abweichen kann, gelangt eine externe Gesamtbetrachtung zur Annahme des Summierungseffekts, 69, die fristlose Vertragsbeendigung nach sich ziehen. 70. Umgekehrt soll aber das kleinste Zugeständnis an die unternehmerische Betätigung des Franchise-Nehmers ausreichen, um dessen Selbstständigkeit zu erhalten. 71. In diesem Wertungsgefälle steckt ein Widerspruch, der ausgeblendet wird. 1. Absatzförderungsleistung als Gradmesser der Weisungsabhängigkeit. Das Weisungsrecht diente dem Gesetzgeber ursprünglich dazu, ein Unterscheidungsmerkmal zum Werkvertrag herzustellen. Es hat, anders als der Erfolg in § 631 BGB, keine Aufnahme in § 611 BGB gefunden. 72. Derjenige, der sich keinen Erfolg versprechen lassen kann, 73, soll sich dann aber wenigstens über Kontrollrechte der Zielgerichtetheit, 74, der Leistungshandlung vergewissern dürfen. Daraus folgt, dass Weisungsrechte mehr als nur ein probates Mittel sind, um die Grenzen des einzelnen Vertragstypus zu beschreiben. Vielmehr gilt, dass innerhalb eines Kreises mehrerer Vertragstypen, die sämtlichst Weisungsbindungen kennen, auch die Weisungsintensität innerhalb der vertraglichen Binnenstruktur zur Unterscheidung beiträgt. Die HM verkennt die logische Abgrenzung zwischen Begriff und Typus, wenn sie meint, eine Trennung in konzeptbezogene und, darüber hinausgehende, allgemeine Weisungen, 75, reiche zur Unterscheidung aus. Es wird eine Eindeutigkeit postuliert, die es so nicht gibt. Es ist das unterschiedliche Weisungsausmaß bezüglich der Leistungshandlung, das die Dienstvertragstypen untereinander weiter differenziert. Um das als unzulänglich empfundene Modell der begriffsjuristischen Subsumption zu überwinden, 76, und den Einfluss von werteorientierten Denkens sichtbar zu machen, wurde die Unterscheidung zwischen Begriff und Typus herausgearbeitet. 77. Während ein Begriff umfassend durch seine Merkmale umschrieben wird, 78, kennzeichnet einen Typus die Verbindung verschiedener Merkmale, die sich nur zu einem dynamischen Gesamtbild fügen. 79, da der Typus ein elastisches Merkmalgefüge, 80, darstellt, ist dieser nicht nur erfüllt oder nicht erfüllt, sondern kann auch variable Zwischenstufen annehmen. 81. Betrachtet man nach diesem klassenlogischen Verständnis den Weisungsbegriff, das heißt, bezieht man diesen auf den jeweiligen Vertragstypus, so erkennt man die Unterschiede nicht nur zwischen Dienst- und Werkvertrag, sondern auch zwischen den Unterarten des Dienstvertrages. So definiert Disbeck exemplarisch, 82. Wesentlich ist, inwiefern Weisungsrechte ausgeübt werden und in welchem Maß der Auftragnehmer in einen bestellerseitig organisierten Produktionsprozess eingegliedert ist. Zwar steht auch einem Werkbesteller gegenüber dem Werkunternehmer das Recht zu, Anweisungen für die Ausführung des Werkes zu erteilen. Davon abzugrenzen ist aber die Ausübung von Weisungsrechten bezüglich des Arbeitsvorganges und der Zeiteinteilung. Weisungen, die sich ausschließlich auf das vereinbarte Werk beziehen, können im Rahmen eines Werkvertrags erteilt werden. Wird die Tätigkeit aber durch den Besteller geplant und wird der Werkunternehmer in einen arbeitsteiligen Prozess eingegliedert, liegt ein Arbeitsverhältnis nahe. Das heißt, dem Besteller steht auch innerhalb eines Werkvertrages das Recht zu, Weisungen zu erteilen. Dieses Recht ist aber bloß rudimentär entwickelt. 83, denn da dem Besteller ohne dies ein konkreter Leistungserfolg versprochen wurde, bedarf er keines umfänglichen Kontrollrechtes, sondern hat zunächst dem Fachwissen des Unternehmers zu trauen. 84. Innerhalb der Dienstverträge ist nun seinerseits ein Gefälle der Weisungsintensität vom Geschäftsbesorgungsvertrag über den einfachen Dienstvertrag bis hin zum Arbeitsvertrag auszumachen, weil diese sich ihrerseits in eine unterschiedlich ausgeprägte Zielgerichtetheit trennen lassen. 85. Für die Einordnung des Franchise-Vertrages ist dabei als weiteres Spezifikum hervorzuheben, dass, anders als im Normalfall, 86, die Parteien bereits bei Vertragsschluss die Leistungspflichten umfänglich konkretisiert haben. Der Franchise-Nehmer erhält mit dem Handbuch präzise Know-how-Beschreibungen, 87, die zugleich Anleitung für seine Leistung im Vertriebssystem sein soll und Vorgaben zur Linienidentität und Einhaltung der Corporate Identity darstellen. Im genetischen Synalagma, 88, des Franchise-Vertrages stehen sich die Betriebseingliederungs- und Förderungspflichten des Franchise-Gebers und die Gebühren bzw. Absatzförderungspflichten des Franchise-Nehmers gegenüber. 89. Es ist hierbei nun die Absatzförderungspflicht des Franchise-Nehmers, die von einer weitreichenden Weisungsbindung flankiert wird, das heißt, während die HM den Vertragszweck als Kriterium dafür ansieht, einen Radius um konzeptbezogene Binnenreißungen an den Franchise-Nehmer zu ziehen, 90, ist korrekterweise hierfür an dessen Leistungshandlung anzuknüpfen. Nur zur Anleitung von deren ordnungsgemäßer Erfüllung wird die Weisungsbefugnis überhaupt eingeräumt. 91, diese Absatzförderungspflicht soll ihrer Rechtsnatur nach nun eindeutig, 92, eine Besorgung mit geschäftsbesorgungsrechtlichen Charakter geben, Paragraphen 675, 611 BGB sein. 93. Hieran stößt sofort auf, dass eine Geschäftsbesorgung aber gerade durch Kappung der Weisungsbefugnis des Geschäftsherrn auffällt. 94. Dem Geschäftsbesorger soll wegen dessen besonderer Kompetenz große Selbstständigkeit eingeräumt werden. 95. Eine Leistungskontrolle wurde auf das jederzeitige Kündigungsrecht, den Informationspflichten und einer standesrechtlichen Selbstbindung verschoben bzw. marginalisiert. 96. Diesem eindeutigen Befund kann die HM für den Franchise-Vertrag nur entgehen, indem sie behauptet, dass dem Franchise-Nehmer als Geschäftsbesorger durch die Know-how, Überlassung bei Vertragsschluss eine Anleitung zur Vornahme der selbstständigen Tätigkeit überlassen wurde und im Vertrag dem Franchisegeber die Kontrollrechte nur noch zur Überprüfung dienen. An dieser Stelle wird die Hybridität des Franchise-Rechts offenbar. Es wird nichts weniger behauptet, als dass die selbstständige Geschäftsbesorgung des Franchise-Nehmers im abhängigen Vollzug vorgegebener Dienstpflichten besteht. 97. Mag man damit das Geschäftsmodell einer risikominimierten Selbstständigkeit in juristische Begrifflichkeit übertragen haben? Rechtsdogmatisch hilft dieser Zirkel jedoch keinesfalls weiter. Nichts anderes folgt aus der typologischen Betrachtung der Absatzförderungspflicht. Dem Franchise-Nehmer muss bei der Leistung, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Selbstständiger, stets ein Mindestmaß an Konkretisierung verbleiben. Denn das Direktionsrecht des Arbeitgebers wie das Bestimmungsrecht des Dienstherrn ist gem. § 315 BGB nur im billigen Ermessen auszuüben. 98. Wollte man dieses Restmaß an Eigenverantwortlichkeit im Franchise-Vertrag wegen der Bedeutung der Linienidentität nivellieren, wäre damit eine Eigenart des Vertragstypus Franchise gekennzeichnet. Zugleich wäre die Weisungsabhängigkeit dann aber noch größer als in einem üblichen Arbeitsvertrag. Gerade das ist aber nicht gewollt. Zudem wird auch im Arbeitsrecht ein Bereich eigener Verantwortung, 99, von dem sogenannten weisungsfreien Eigenbereich, 100, unterschieden. Wenn dem Franchise-Nehmer außerhalb des Vertragszweckes ein gewisser unternehmerischer Spielraum verbleibt, 101, ist nach wie vor ungeklärt, wo dessen weisungsfreier Eigenbereich liegen soll. Die HM weist mit ihrer Differenzierung einzig auf den Bezirk eigener Verantwortung. Eine Aussage zur Weisungsgrenze wird nicht getroffen. 2. Weisungsabhängigkeit bei Änderungsvorbehalt. Noch auffälliger wird die Verkennung der Bezugsgröße bei der Abgrenzung des Franchise vom Arbeitsvertrag, wenn man die in den Formularverträgen zur Systemgastronomie häufig vorbehaltenen Änderungsklauseln in Blick nimmt. Durch den Einbau eines Änderungsvorbehaltes soll die Flexibilität für die Systemweiterentwicklung geschaffen werden. 102. Kommt der Franchisegeber damit auch seiner Hauptpflicht zur Betriebsförderung nach? 103. Bleibt fraglich, wie weit er konkret gehen kann. Die HM argumentiert hierzu AGB rechtlich. Bei der Gestaltung von Absatzmittlungsverträgen ist darauf zu achten, ob die Klausel eine unangemessene Benachteiligung ist. Des § 307 Absatz 1s. 1 BGB nach sich zieht, weil die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit beschränkt wird. 104, Änderungsvorbehalte sollen aber zulässig sein, 105, solange die Anforderungen des § 308 Nummer 4 BGB eingehalten werden. 106, bezieht sich der Änderungsvorbehalt auf das Produkt oder die Geschäftsabwicklung, 107, wird zur Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze dieses § 308 Nummer 4 BGB wiederum auf § 307 Absatz 1s. 1 BGB rekurriert. 108, der Franchisegeber verstößt danach erst dann gegen das vertragliche Leitbild und lässt die Änderung unzumutbar werden, wenn er keine gebührende Rücksicht nimmt, etwa dessen Absatzerfolg am Markt beeinträchtigt. 109, der Änderungsvorbehalt ist damit so lange zulässig, wie dem Äquivalenzprinzip Rechnung getragen wird. 110. Mit diesem Topos wird jedoch die Vertragsgerechtigkeit eines Vertragstypus angesprochen. 111. Das Problem der Vertragstypenabgrenzung stellt sich nicht, da dieser bereits vorausgesetzt wird. Der Einfluss der Änderungsklausel auf den Vertragstypus müsste richtigerweise anhand deren Auswirkung auf die Absatzförderungsleistung geprüft werden. Dies ist aber unmöglich, da die konkret geänderte Leistung nicht durch die Konzeptformulierung bei Vertragsschluss antizipiert wurde. Die Änderungsklausel selbst gibt dagegen nur einen unbestimmten Rahmen vor. 112, konzeptbezogene, statuserhaltene Weisungen kann es hiermithin noch nicht geben. 4. Fazit. Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass seitens der neuen Legaldefinition des § 611a BGB keine Gefahr für das Verständnis des Franchise-Nehmers als Selbstständiger droht. Die Norm ist eine verkappte Sozialrechtsregelung. Der Gedanke aus dem Auftragsrecht, wonach der Vertragszweck die Reichweite der Weisungsbefugnis mitbestimmt, ist für die Abgrenzung des Franchise-Nehmers zum Arbeitnehmer unangebracht. 113. Ein schlichter Verweis auf einen verbleibenden eigenen Verantwortungsbereich schafft keine Erklärung zum extensiven Weisungsrecht des Franchisegebers gegenüber seinem Vertragspartner. Auch im Arbeitsrecht muss ein gewisser Entscheidungsspielraum verbleiben, wo hier die Abgrenzung zum Franchise-Recht